2 live heute mit einer durchaus ernsthaften Frage, die uns aber alle sehr betrifft. Wieso ist eigentlich alles so problematisch geworden, Luke?
Genau, und damit wir die geilen Alpha-Dudes auch noch abkassieren, damit die auch zuhören, frage ich dich, welche Bedeutung haben Autos in deinem Leben?
Oh, geil.
Also anschnallen, los geht's.
2 live mit Luke und Ingmar.
Bam. 2 live hier in live und quasi zum Gucken als Videopodcast. Also ihr könnt uns hören und sehen gleichzeitig auf Spotify hören und auf YouTube könnt ihr uns gucken. Luke ist da, ich bin da, da können wir loslegen.
Sehr schön, ja? Geht's dir gut?
Mir geht's sehr, sehr gut. Ich bin in einem Maße ausgeschlafen, wie ich es lange nicht mehr hatte, muss ich sagen. Ich habe sehr, sehr gut geschlafen. In einem Motel One. Unbezahlte Werbung. Gute Betten einfach im Motel One. Einfach Motel One ist richtig gut. Gute Betten. Und dann hat mich, wenn du ins Zimmer kommst, haben sie diesen Modus, wo so ein animiertes Aquarium auf dem Fernseher läuft. Mit so surrealistischen Sounds drunter. So. Ich schwöre dir, ich bin 3 Minuten werde ich einfach weg. Ist einfach, also Dankeschön, Motel One, sonst habe ich ja manchmal so ein bisschen Probleme wegzupennen, aber das hat mich einfach komplett einmal weggeschossen.
Ich bin ja ein Fan, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, des Rotels. Das ist ein Startup.
Ja.
Kennst du die?
Ja, wegen dir.
Habe ich das mal erzählt?
Ich habe gedacht, du verarscht mich.
Ja.
Weil ich dachte, dann schlafe ich in diesem Rotel. Was ist denn ein Rotel? Habe ich das gegoogelt? Dann sind das halt irgendwelche, da weiß ich nicht, was du da für
ein Schiffscontainer.
Gangbang-Partys mit Truckerfahrern feierst.
Exakt.
Oder
für 50 Euro die Nacht.
Oder?
Ja.
Das ist ein Container?
Das ist ein Schiffscontainer an einer Autobahnraststätte. Fährst du raus, App rein, Bett, Pen, weiter, zack. Effizienz hoch 1000. Ich habe genug Zeit in schicken Hotels verbracht und ich spüre mich da jetzt wieder, wenn ich in so einem LKW-Container an der Autobahnraststätte schlafe. Ich war da auch mal mit jemandem, diese Person hat keine Sekunde geschlafen, weil die nur in Angst da lag. Ich fand's mega. Oh
Gott.
Rotel, wenn ihr eine Koop braucht.
Du bist ihr Mann.
Ich bin, ja, wirklich, für so Autobahnraststättenübernachtungen bin ich, glaube ich, auch ein ganz gutes Testimonial.
Alter, das macht mich völlig fertig, als du das gepostet hast. Und diese Dinger sind ja, aber, also die sind ja auch nicht lärmisoliert und nix, oder ist das?
Boah, das ist schon so, du hast alles, was du brauchst. Ich finde das wirklich cool.
Das ist ein Container.
Also ich mache, es ist unironisch Werbung hierfür. Ich finde das wirklich geil,
okay.
Weil wenn du durch die Nacht fährst nach dem Gig und sagst so, ich fahre jetzt 4 Stunden und dann mache ich 4 Stunden die Augen zu und fahre dann weiter und bin dann morgens ausgepennt dann da.
Ja.
Also.
Das reicht dir.
Ich finde es geil.
Also es ist ja eine der wenigen Anforderungen, die ich tatsächlich ans Leben habe, sind gute Betten.
Ja.
So, das ist leider, wo ich, das ist in meinem Job, ich habe zu viel Zeit in schlechten Betten verbracht. Und das ist etwas, was mich unfassbar abfuckt. Weil ich überdenke, ich habe jetzt heute Abend 2 Stunden lang Menschen unterhalten, die haben alle Spaß gehabt. Und jetzt muss ich hier auf, weiß ich nicht, auf so einer Holzpritsche liegen und habe morgen früh 100%ig Rückenschmerzen.
Gutes Bett, gute Schuhe.
Ja.
Gutes Auto. Und da sind wir auch schon bei der Frage, die ich dir stellen möchte, lieber Ingmar.
Der Makutsche.
Und ich glaube, da sind wir sehr unterschiedlich.
Ja, ich befürchte auch.
Welche Bedeutung hat das Automobil für dich?
Obwohl ja dein aktuelles Fahrzeug dieselbe Farbe hat wie mein aktuelles Fahrzeug.
Sind sie dann doch sehr verschieden.
Das können wir gleich noch mitteilen. Ja.
Aber ich habe dich abgeholt, wir sind zusammen hergefahren.
Richtig.
In einem, was stand vor dem Motel One?
Smart, ein elektrischer.
Ein elektrischer Smart.
Aber ein Brabus.
Und du hast gefragt, darf ich Koffer mitnehmen? Und meine Rückfrage war Plural, weil das könnte ein Problem werden.
Ja. Und tatsächlich ist ja das Problem am elektrischen Smart ist ja eigentlich, dass man das Kabel immer mitfahren muss.
Das Kabel ist immer mit dabei.
Und damit ist ja der Kofferraum eigentlich schon voll.
Ja.
So, das ist so ein bisschen, die müssten eigentlich wie bei so einem Staubsauger so ein rausziehbares Kabel am Auto haben.
Aber dass man so eine Batterie mit hochschleppt.
Nee, Batterie hast du drin, aber das Kabel wird.
Ach so, wie bei so einem Staubsauger.
Ja, du ziehst es einfach raus und steckst dann so rum an.
Und dann fährt ihr dann auch immer, dann drückst du auf den Knopf.
Genau. Das würde eigentlich ganz gut passen zum Smart, ne?
Das habe ich immer gerne gemacht.
Ja, ja.
Das ist so ein Kindheitsding, wo du dann so drauf ziehst.
Es hat was sehr Befriedigendes.
Ja.
Ja.
Kenne ich auch.
Ja, also das Automobil. Das Automobil. Also als Deutscher bin ich natürlich großer Automobilfan. Autos sind, ich befürchte schon auch Status. Immer noch. Für mich selber tatsächlich verkörpern sie so eine Form von Freiheit.
Ja, da ist der DDR-Ossi wieder.
Ja, ist tatsächlich so.
Du fährst auch viel Auto, du fährst eigentlich auch immer alle Strecken wieder nach Hause. Ne? Du bist ein Heimschläfer.
Ich bin eigentlich Heimschläfer, wann immer ich die Chance habe, weiß nicht, wenn ich in Stuttgart um 22.30 Uhr von der Bühne falle und weiß, ich habe die nächsten 3 Tage frei, dann denke ich mir so, du kannst doch zu Hause schlafen, wenn du jetzt losdonnerst.
Bis um 3 zu Hause.
Um 2.
Ja, geil. Ja, nachts. Das ist das Tolle an Deutschland, ja, im Tourleben. Du kannst eigentlich alles nach Hause fahren.
Das muss man nochmal sagen.
Wir sind sogar von Passau nach Hause gefahren, das sind 600 Kilometer.
Wir sind ja so, wir wären ja eigentlich die einzige, also wir gehören zu der wenigen Minderheitszielgruppen, die ein Problem mit dem Tempolimit hätten, weil das tatsächlich faktische Lebensqualität verschlechtert, weil wir viel mehr Zeit bräuchten. Und deswegen sage ich, mein Kompromiss wäre, wenn es am Ende darum geht, Tempolimit zu machen, Tempolimit von 8 bis 8. Also, weißt du, tagsüber, okay, verstehe ich alles. Aber nach 20 Uhr, so Leute wie mich, die muss man nachts um 1:30 nicht einbremsen.
Und nachts ist ja auch
einfach laufen lassen.
Nachts ist ja auch nicht so warm wie tagsüber, deswegen ist das für den Klimawandel auch nicht so schlimm.
Ah ja, okay, verstehe, das ist das Argument. Ja, wobei, also das ist natürlich, keine Ahnung, wollen wir uns da, willst du diese Diskussion willst du mit mir führen?
Auf gar keinen Fall.
Typen, der V8 gefahren ist?
Nee, auf gar keinen Fall.
Gut.
Also, aber fangen wir mal in der Kindheit an.
Ja.
Das ist jetzt die Hotel-Mazerisierung dieses Podcast. Ich habe viele Freunde, die mit kreativen Dingen Geld verdienen und ich bin dann immer wahnsinnig erstaunt darüber, wie unkreativ sie ihr Geld ausgeben. Und wenn du quasi auf diese Kapitalismusfalle reinfällst und sagst, ich muss auf jeden Fall einen Porsche haben, ich muss auf jeden Fall Ferrari fahren, bin ich immer so ein bisschen enttäuscht, weil ich sage, warum? Du bist doch viel zu klug, um darauf reinzufallen, dass das an irgendeine Art Glück gekoppelt ist. Und dann kommt aber immer der Satz, ja, wir hatten früher kein Geld und wir haben immer gesagt, ah, ein Porsche, das wäre was. Und dann ist das quasi das kleine Kind in einem wird quasi in die Hand genommen und gesagt, ich erfülle dir die Träume, die dir so weit weg erschienen
das
sind.
Das ist tatsächlich ein Kapitalismusversprechen, was sich über viele Generationen zieht tatsächlich. Und bei mir ist es ja auch so, dass ich den Moment, als ich damals das erste Mal von der Sparkasse in Salzwedel einen 500er Mercedes SL gesehen habe, gedacht habe, boah, das ist ja geil. Das ist viel geiler als ein Wartburg. So was will ich auch irgendwann mal haben.
Das war noch zu DDR-Zeiten?
Das war nach der Wende schon. Das war einer von denen, die da die Sparkasse da übernommen haben im Osten. Und das war wahrscheinlich damals der Chef von dem Laden.
Und hast du dir genau dieses Auto gekauft?
Nee, genau dieses Auto habe ich nicht gekauft. Zu diesem Auto gibt es auch noch eine andere, eher, sagen wir mal, also es gibt diese Doppelfantasie von meinem besten Kumpel und mir, Tobi, du kennst ihn, Grüße. Dass wir gemeinschaftlich, das ist glaube ich nach Thelma und Louise entstanden, wir wollten gemeinschaftlich unser Leben beenden, wenn wir das jemals tun würden, dann würden wir...
An der Hand über eine Klippe?
Nee, mit einem 500er SL Mercedes in das soziokulturelle Zentrum Hanseat in Salzwedel reinrasen, da wo wir das letzte Mal aufgetreten sind. Das war unser...
Als großes...
Finale.
Was für euch eine wahnsinnige Bedeutung hätte.
Ja, aber auch nur für uns.
Ja, aber ganz einfach, was medial einfach nur so als Akt des Wahnsinns abgestempelt werden würde. Man würde jetzt sagen, wow, was für eine schöne Metapher, eine tolle Analogie hinten und vorne.
Nein, würde man nicht sagen.
Nee, würde man nicht sagen. Wahrscheinlich sagen zwei. Ja, nur für euch und ihr kriegt es nicht mit.
Aber das ist ja...
Zwei durchgepeitschte Ossis haben sich das Leben genommen. Das,
man würde nicht verstehen, warum. Aber dieses Auto habe ich tatsächlich bis heute nicht gehabt. Mercedes habe ich relativ viele gehabt.
Bist du ein Käufer oder ein Leaser?
Leaser, weil das habe ich relativ früh nicht eingesehen oder nicht verstanden. Die ersten Autos, die ich hatte, habe ich ja alle noch gekauft, habe dann aber irgendwie mal festgestellt, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn, wenn man so ein Ding kauft und dann zwei Jahre fährt und man macht 50.000 Kilometer drauf, ist es sozusagen wie so eine Insolvenz, die man sich freiwillig gönnt. So, weil diese Wert, der Wert von so Autos halt einfach unfassbar fällt. Also, gerade so, wenn man so viel fährt, wie ich das tue. Und dann ist es rein steuerlich auch sozusagen eigentlich nicht so blöd, wenn ich die Dinger quasi nicht besitze, sondern einfach als laufenden Kostenfaktor habe. So. Und irgendwann war einfach auch der Gedanke, weil ich so viele Shows gespielt habe, dass ich ja im Prinzip in so einem Auto lebe. Also wenn du so 200, 250 Tage im Jahr nicht da bist und immer nur auf der Bahn bist, dann hatte ich irgendwie so den Anspruch, da muss es schon so sein, dass ich das geil finde und mich da wohlfühle.
Ja.
So. Aber das, ich meine, du hast ja diesen riesen Nightliner, das ist ja wie auch wie ein fahrendes Wohnzimmer.
Das ist super. Ja. Aber da sind wir eigentlich auch schon bei dem, was Autos für mich bedeuten, nämlich absolute Zweck. Also es ist für mich ein Zweckgegenstand, der natürlich irgendwie cool sein kann und Komfort ist auch ein Zweck für mich. Aber ich habe als Kind immer gedacht, oh Mann, so ein geil oder so die Tür, die dann so nach oben weg. Aber dann wirst du halt irgendwann älter und merkst so, ach, das ist aber irgendwie
auch... Weil ich das auch nicht habe. Ne? Also ich habe jetzt nicht, ich denke jetzt nicht, ich müsste Lambo fahren oder sowas. Die finde ich auch nicht so geil und so. Also ich mag schon so, die Autos dürfen schon irgendwie, dürfen auch ein bisschen auffällig sein und die müssen irgendwas emotional mit mir machen, weil ich festgestellt habe, wenn es das nicht ist und es tatsächlich, wie du sagst, sozusagen rein zweckgebunden ist, dann ist mir Autofahren ganz oft viel zu teuer. Also wenn ich sozusagen, wenn das sozusagen gar nichts emotionalisiert in mir, dann sehe ich nicht ein, warum ich nicht in Zug nehmen sollte.
Mit der Bahn
fahren. Genau, ist wirklich so. Ja. Und erst an dem Moment, wo das Auto in irgendeiner Form durch Optik oder Sound oder sich was mich emotional anspricht, ist mir, sagen wir, finanziell relativ viel egal.
Weil es dann den Mehrwert hat, weil es dir damit gut geht.
Ja, in irgendeiner Form, ja. Ja, okay, ja. Strange eigentlich, ne? Und wir haben natürlich, wir sind ja ein Autofahrerland, eine Autofahrernation. Wir haben die Perfektion des Autobaus in Dimensionen getrieben, die andere Nationen haben verzweifeln lassen, muss man ja auch ganz klar sagen. Also oft versucht zu kopieren, nie so richtig erreicht, steht die deutsche Autoindustrie ja jetzt wieder mal vor der Herausforderung, dass jetzt der Chinese kommt und sagt, wir bauen Batterien rein, das ist alles viel billiger. Und ja,
Koreaner, ich lese sogar, die Türken haben eine eigene Automarke.
Ja, Türken haben auch eine eigene Automarke. Es geht jetzt, also geht relativ leicht, in Anführungszeichen, die Fahrzeugkomponenten zusammenzubekommen. Aber Apple zum Beispiel hat das alles wieder eingestellt. Die haben das ja probiert.
Ja, was ist da eigentlich so? Warum gibt es das Apple Car nicht?
Das
da
Apple
hat man so lange drüber...
Die haben ganz lange daran gesessen und haben waren ja relativ zuversichtlich, dass sie das machen. Aber Apple ist ja halt nicht, also Apple hat sozusagen einen gewissen Qualitätsanspruch, den sie ja in allen ihren Produkten sehen wollen und so weiter. Ja. Und sie sagen halt, dass sie zu keinem Zeitpunkt kostentechnisch die Qualität erreichen können mit einem Auto, die sie sich vorstellen.
Man merkt es beim Tesla, also ich habe Kumpels, die einen Tesla fahren, wenn du da drin sitzt und dann machst du so die Scheibe runter, dann wackelt die so ein bisschen, dann gehst du nochmal zum Tesla-Werk und sagst, ey, können sie da, besser mal noch. Und das sind alles Dinge, die bei einem deutschen Auto nicht passieren. Also das
würde, Spaltmaße.
Ist das so, ja?
Spaltmaße. Das ist das Erste, was mein Mercedes-Typ gemacht hat, als ich mit einem Freund von mir mit einem Tesla vorgefahren bin, der läuft als Erstes im Auto rum und ich sage, was machst du denn da? Ich gucke die Spaltmaße. Was für Spaltmaße?
Spaltmaße ist quasi wie groß der
die Übergänge von sozusagen Kotflügel zur Tür und so weiter. Und es ist faktisch tatsächlich so, seit ich das weiß, gucke ich das auch.
Ja.
Und es ist einfach wirklich so, dass es einfach, also bei Mercedes ist es halt einfach perfekt.
Ja.
So, und dann guckst du das beim Tesla und dann ist einfach so, steht mal so ein Stück rüber oder fehlt da was oder irgendwie ist
es nicht. Das ist geil deutsch, ne?
Das ist so krass deutsch, weil es halt eigentlich völlig unbedeutend ist, weil so eine Karre einfach völlig egal ist.
Aber es ist dieses chirurgische Präzision einfach in dem.
Genau. Ja. Und Apple hat halt einfach gesagt, also die hätten wahrscheinlich schon ein Auto zusammenbekommen, aber halt eben nicht so eins, wie sie haben wollen würden.
Ja.
Und jetzt ist ja die große Frage, was machen die als Nächstes? Weil natürlich so Premium-Hersteller wie Benz und so weiter, die wird dann natürlich die Chance, dass Apple bei ihnen sozusagen softwaretechnisch einsteigt. Also das schwebt jetzt auch noch alles so im Raum.
Ja, ja, ne? Oder Benz bei Apple hardwaretechnisch
einsteigt. Ja, oder so. Ja, ne? Also das ist ja beides möglich. Das, genau, dass da irgendwo noch was geht. So, das wäre natürlich auch krass, so ein fahrender Stern, so ein Telefonstern und so ein Apple-Fahrauto.
Ist ein Apfel mit Stern drin.
Ja, das.
Ist ja wie die Koop von Gucci und Birkenstock, die aktuell ist.
Gibt es das?
Ja, glaube ich.
Es gibt Birkenstock. Susi?
Die Firma Birkenstock ist schon diverse Kooperationen mit anderen Modelabels eingegangen. Mit Dior, Stüssi, Manolo Blahnik, Jill Sander oder Valentino. Die Gerüchte um eine Kooperation mit Gucci sind derzeit noch nicht bestätigt. Sarah Jessica Parker schürt beim Dreh zum Sex and the City. Nachfolger Spekulationen über die Kooperation, weil sie Schuhe trägt, die so aussehen wie Birkenstocks von Gucci.
Wahnsinn, wer sagt sich denn, er braucht Birkenstock-Guccis? Ah, okay. Ja.
Reiche Lesben.
Wahrscheinlich, ne? Mhm. Das ist Klischee, aber ja, ich sehe es vor
mir. Wir haben lesbische Freunde in Kanada, die wirklich seit 30 Jahren
lesbisch sind.
Birkenstocks bei uns bestellen.
Wirklich?
Die kommen jedes Jahr nach Kanada, wir haben immer eine Tüte Birkenstocks.
Nein, das ist doch nicht wahr.
So geil. Ja, ja.
Das schließt sich mir nicht, okay, aber wie gesagt. Und was die Autos angeht, haben wir natürlich in diesem Land auch eine Kultur, die dafür sorgt, dass Menschen ja Autos brauchen. Ist mir auch immer bewusst geworden. Gerade wenn du auf dem Land oder so lebst, da kriegst du natürlich mit 18 irgendwie einen Golf.
Ja, das ist, ich finde aber in Kanada noch viel krasser, da fährst du ja schon ab 16
ja.
Und da hast du aber auch einfach nur eine Straße, die quasi Dörfer miteinander verbindet, wenn du jetzt nicht in den Ballungszentren bist und da ist es überlebenswichtig, also.
Aber diese ganze Haltung, ist mir eigentlich egal, wie ich jetzt gerade zu Hause lebe und so, ich nehme mir lieber eine kleinere Bude, dafür habe ich ein geiles Auto, das ist schon deutsch, oder? Das macht doch keiner in Frankreich.
Ich war mal mit einem Kumpel im Urlaub.
Ja.
Und das ist auch ein Kumpel, der in den Medien ist.
Ah,
und
ja. Gibt mehrere.
Da waren wir in Italien und wir hatten ein ziemlich schönes Haus gemietet, wirklich mit Blick über so eine Bucht und es war wirklich super cool. Und daneben ein noch viel größeres Haus.
Ja.
Und diese Person hatte so einen völlig kaputten Fiat Panda davor. Und dann sagte mein sehr deutscher Kumpel: So viel Kohle kann er nicht haben, wenn er die Karre fährt.
So.
Und dann sagte ich, nee, der ist einfach Italiener.
Ja.
Dem ist einfach scheißegal, wie das Ding aussieht, weil die knallen eh überall dran. Das ist halt einfach ein sehr kluger Typ, der das als Zweckgegenstand begreift.
Ja. Aber ich sage dir, es funktioniert faktisch in Deutschland immer noch so, wenn jemand mit einem Porsche vorfährt, sagen alle, der muss ja reich sein. Ist egal, wie alt dieser Porsche ist und was der tatsächlich gekostet hat.
Ist er, also gerade der Porsche.
Ja.
Und das sind bestimmt tolle Autos.
Super Autos.
Ich finde, Autos sind wie Klamotten, die kommunizieren was.
Ja.
Und wenn jemand einen Porsche fährt, kommuniziert das für mich nicht, boah, der hat Kohle, sondern, boah, der muss zeigen, ne?
Aber selbst im der muss zeigen, liegt ja, dass er Kohle haben muss.
Naja, aber wenn jemand zeigen muss, dass er Kohle hat, kann er nicht... Dann ist er auf Level X und nicht auf Level Alpha.
Mutmaßlich. Es sei denn, er ist auf Level Alpha und sagt sich, ich bin bescheiden, fahr Porsche und nicht Bugatti. Da gibt es ja Varianten in dieser Liga.
Ja, und ich bin da total für. Ich habe nämlich Freunde, die ganz viele so Autos haben und das auch, die sagen, ich liebe das Auto, das fährt sich einfach geil. Und absolut. Für mich kommuniziert das aber immer, und wahrscheinlich bin ich auch so erzogen worden, dass es hieß so, ey, nicht zeigen, wir zeigen nicht.
Ja, ich verstehe das schon.
Das ist Low Class, das ist Neureich, habe ich glaube ich schon mal erzählt, die Geschichte. Wir haben relativ nah einen Ex-Fußballer gehabt, auch einen Nationalspieler, der bei uns in der Nähe gewohnt hat, also nicht in der Nähe, ist wirklich weiter, und die sind halt immer mit so einem Auto da rumgebrettert.
Ja, ja.
Und da haben meine Eltern immer gesagt,
niemals. Ne,
damit zur Kirche fahren?
Das geht gar nicht.
No, isn't.
Ja, ich weiß auch nicht
genau. Und vielleicht fahre ich deswegen auch.
Es kann schon sein, smart. Dass du deswegen smart fährst. Ist schon möglich. Hast du denn jemals Porsche mal probiert, ob dieser steht?
Ich bin noch nie Porsche gefahren.
Es gibt noch einen
elektrischen. Ich habe noch ein größeres Auto. Und das ist auch ein Mercedes, aber den kriegt man dann über so gute Deals und so.
Ja, verstehe.
Aber schon, und das macht schon Bock. Also ich fahre schon, das ist irgendwie auch schon cool, ein gutes Auto zu fahren, aber dann, weil das ein gutes Auto ist. Und nicht, weil ich irgendwie das Gefühl habe,
genau so fährt man das ja. Ne? Oh. Aber ich glaube, dass dass 80% der Leute, oder die große Mehrheit der Leute, fährt diese Autos für das Gefühl, dass diese Autos ihnen geben und nicht, was Leute draußen darüber denken. Weil wenn das Ausschlag geben würde, würden ganz viele Leute so Autos nicht fahren.
Das glaube ich nicht.
Glaubst du nicht?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, ganz viel ist außen.
Wirklich?
Ja.
Ich würde 100% vermuten, dass der Großteil der Leute einfach sagt, ich fühle mich einfach geil, wenn ich in einem 8-Zylinder AMG sitze und es blubbert hinter mir und dieses Ding liegt wie so ein Brett auf der Straße und ich kann mit dem Ding 230 blasen, ohne dass ich auch nur überhaupt zwei Hände am Lenkrad haben muss.
Ja, gut, das kann, ja, das
ich glaube, dass das ganz essentiell ist bei so Leuten.
Ja.
So. Es gibt natürlich dieses klassische, wir cruisen jetzt durch die Innenstadt und machen trotzdem den Sportauspuff an, weil Leute sollen es sehen und hören.
Ja.
Habe ich ehrlich gesagt nie so richtig verstanden. Das war ja auch nicht so. Also ich mag auch Autos, die gut klingen und so weiter, aber dass ich jetzt, weiß ich nicht, vor der Eisdiele fahren muss, um da den tiefer gelegten zu parken, das habe ich, aber das gibt's ja wirklich.
Das gibt's.
Das gibt's richtig. Und ich meine, da wo ich herkomme, Sachsen-Anhalt, Osten, ne, Altmarkt, Salzwedel, da war einfach Treffpunkt, McDonalds-Parkplatz.
Kofferraum auf und Mucke an. Ne?
Wirklich, das war so. Das war tatsächlich das Ding bei ganz vielen. So, und dann war es natürlich der Held im Erdbefehl, wenn dein GTI irgendwie tiefer gelegt war und du ein Tuning-Chip drauf hattest und das Ding hatte 180 statt 150 PS und so weiter.
Es ist schon tief verankert in uns, ne?
Ja,
deswegen deswegen komme ich drauf. Kannst du deine Autochronologie noch aufführen?
Was denn das für eine Frage? Natürlich.
Ja?
Ja.
Dein erstes Auto.
Ein orangener Renault Twingo.
Großer Mann in einem kleinen Auto. Bei mir war es ein Toyota Aygo.
Oh, der ist ja noch kleiner, glaube ich, oder? Kleiner. Der Algo ist ja noch kleiner. Ja.
Der damit auch erste Touren gefahren, richtig. Gitarre hinten rein.
Echt, ja?
Und damit durch die Republik geballert.
Ja, geil. Nee, bei mir hat es nur für Umland gereicht damit, aber auch zu Auftritten sind wir damit auch gefahren. Der war, gehörte quasi meiner Mutter, das war ein orangener Twingo mit Faltdach. Da haben wir so Quatsch mitgemacht wie Panzerschleichfahrt im Wald.
Was ist die Panzerschleichfahrt?
Erkläre ich dir gerne, Luke. Panzerschleichfahrt im Wald mit dem Renault Twingo funktioniert folgendermaßen. Man macht das auf Standlicht, ja, also dass man nicht mehr wirklich was sieht. Dann das Schiebedach auf, dann sitzt einer auf den sozusagen auf den beiden Sitzen als Ausguck oben. Der guckt oben raus und du sitzt unten längst und er muss dir sagen, wo du jetzt fahren musst.
Wo die Bäume sind.
Ja. 800 Euro Schaden.
Ja, oder? Das geht so lange gut, bis es nicht gut geht.
Das war nicht so richtig cool.
Ja.
So. Und vor allen Dingen auch die Erklärung an meine Mutter war nicht so cool. Die hat gesagt, was habt ihr getrunken oder so? Nein, wir trinken nur nicht, wenn wir Auto fahren. Wir fanden es aber eine wahnsinnig lustige Idee.
Da sehe ich mich aber leider auch.
Das ist so richtig.
Wir hatten
so richtig gerade 18 Auto.
Fiat Multipla. Meine Eltern hatten einen Fiat Multipla. Wow. Das ist dieser hässliche Wagen mit der Doppelhaube.
Der aussieht wie Krebs.
Ja, der sieht wirklich entsetzlich aus.
Ich war sehr, sehr lange das hässlichste Auto der Welt.
Aber der hatte halt drei Sitze vorne und drei hinten. Und bei sechs Kindern war das einfach ein K.O.-Kriterium. Also wo man sagt, so perfekt.
Naja, ne? Das war im Prinzip für euch gebaut.
Auch für die Kids, ja.
Drei Sitze auch nur vorne. Für euch.
Ja, wie so ein Müllwagen. Sah man, saß mit alle auf einer Reihe vorne. Und dadurch, dass ich dieses Auto auch benutzen durfte, war ich dann relativ früh der meiner Clique, der immer gefahren hat. Wow. Also ich war dann immer der Fahrer und ich habe dann immer einen Bananenweizen getrunken und sagte, okay, ab jetzt trinke ich nicht mehr. Und habe dann meine besoffenen Kumpels durch die Gegend gefahren und hatte aber trotzdem natürlich auch Bock, Scheiße zu bauen. Und da sind wir dann auch auf so Acker gefahren und sind einmal fast in so einem See noch gelandet und sind wirklich über so Felder einfach gebrettert, bis das Ding auch die Achse kaputt hat. Also wir haben es wirklich ramponiert, das Auto. Und dann aber erinnere ich mich an diese Fahrt zurück. Also deine Jungs haben alle gesoffen, du bist der Fahrer und du hast die alle zu Hause abgeliefert und dann so nachts durch so eine Bonner Vorstadt.
Laute Mucke.
Mit dem Fiat Multipla, in dem Wissen, dass man die Jungs gesund zu Hause abgelassen hat. Das war ein schönes Gefühl der Satisfaktion.
Busfahrer-Feelings.
Ja, das war richtig so.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, Renault Twingo, Orange, das war sozusagen das Jugendauto. Da hatte ich lange kein Auto, weil ich war ja Student und so weiter in Berlin. Und dann war das erste Auto, was ich mir selber wieder gekauft habe, oder ja, war auch ein Renault Twingo. Das war dann der neueste und das war ein Renault Twingo Sport. Absurdes Auto. Ein Renault Twingo mit einem Sportfahrwerk und 136 PS. Das war halt wie ein Go-Kart. Und aus heutiger Sicht wahrscheinlich auch der Grund, warum ich immer noch Rückenschmerzen habe. Also das ist schon
eine Butterbrotdose.
Das war wirklich unfassbar hart alles. Ja. Und so. Aber ich habe es geliebt. Das war das erste Ding zum Rumballern. Und dann habe ich ein bisschen mehr Geld verdient. Da habe ich eine Radioshow gehabt. Und dann habe ich den Renault Twingo Sport gegen einen Renault Megane RS Sport eingetauscht. Das war dann schon zu dem Zeitpunkt sozusagen die heißere Variante vom Golf GTI.
Ah ja.
Ja, der hatte schon damals war es unfassbare 250 PS. Und der ging richtig gut. Da konnte man richtig mit. Und der war noch härter, weil es irgendeinem, man konnte ja optionieren, was für Sitze da drin sein sollte. Also man hätte ganz normale Sportsitze haben können, wie man halt in so einem Auto drin hat. Oder aber für Leute, die auf einen Trackday gehen, Ricardo Sportstühle ohne jede Form von Polsterung, einfach nur, wo du quasi gefühlt mit dem Rücken im Metall sitzt. Die habe ich mir natürlich reinsetzen lassen, weil ich war ja Rennfahrer.
Sport aussehen,
natürlich, ja. Ich war ja Rennfahrer. Und diese Stühle waren so unfassbar hart, das war unfassbar. Also dass man das als Stuhl überhaupt anbietet. Das war so, du hast natürlich wie so im Schraubstock gesessen. So, das war noch ganz gut, ne, wenn du dich daran gewöhnt hattest, weil du einfach fixiert warst beim Fahren und so. Und du bist auch nicht müde geworden, weil du halt eine Position hattest so und fest. Aber so ein Schlagloch gekommen ist, da hast du gedacht, dir fliegt die Schädeldecke raus, Alter. So, ja, den haben sie mir geklaut, von der Tür weggeklaut.
Ach.
In Berlin-Schöneberg.
Auch noch im reichen Berlin-Schöneberg, da wird doch eigentlich nicht geklaut.
Ja, das war ja noch.
Das war vorher.
Ja, bevor es reich war. Jetzt ist geiles Berlin-Schöneberg. Ich war noch Assi Berlin-Schöneberg. Und das ist auch ein komisches Gefühl, wenn man aus seinem Haus rauskommt und weiß, da habe ich geparkt, dann gehst du da hin und da ist das Auto nicht da. Und dann denkst du dir erstmal, hä, warte mal, habe ich mich erinnert, habe ich woanders geparkt? Dann suchst du halt die Straße ab, ob dein Auto, dann denkst du irgendwann, vielleicht Polizei abgeschleppt und so. Dann rufst du bei der Polizei an und die sagen, nee, wir haben keine Meldung darüber. Und dann dämmert es so, dass du denkst, Die haben die Karre geklaut.
Aufgebrochen und dann weggefahren?
Weg, ja. Einfach raus. Weg.
Wir haben so, ich habe dann einen BMW 4er, 4er BMW irgendwann mal gefahren. Den fand ich wirklich sehr cool. Das war ein geiles Auto. Den haben sie mir immer aufgebrochen und Airbag, Sportcomputer und Lenkrad geklaut. Und das bestimmt 4 oder 5 Mal.
Krass.
Also dann immer wieder ausgetauscht, Versicherung und dann zack war das wieder, also das gab aber wirklich so eine Einbruchswelle, die genau diese Autos auch, das waren die Porsches und BMWs, wo genau das immer, das waren irgendwelche Banden, die das dann.
Da war dabei.
Und das hat wirklich, also 4, 5 Mal ist das mit diesem Auto passiert, sodass ich das Auto dann wieder weggegeben habe, gesagt, das nervt mich, ihr gewinnt.
Hat denn so ein 4er BMW, wir haben ja viele weibliche Zuhörer, hat das denn Auswirkungen auf Frauen?
Ja. Und zwar, dass man sagt, ach Luke, das hast du doch gar nicht nötig. Also dann diese Art von...
Er hat so Mensch, warum du nicht wirklich?
Das ist, es gibt so Sachen...
Du hast doch gar keine Shisha-Bar.
Genau, es gibt so Sachen, die stehen mir einfach nicht. Ich habe auch mal geraucht so ein bisschen
und
war, ich bin auch kein Raucher und ich bin auch kein Sportwagentyp.
4er BMW bist du nicht.
Nee,
du bist ja auch mehr so ein Grand Cherokee Jeep-Fahrer eigentlich.
Findest du?
Ja, finde ich schon, eigentlich schon.
Echt?
Wenn du nicht so umweltbewusst fährst, dann wärst du eigentlich so ein Typ, der mit so einem, oder mit so einem Renegade-Jeep durch die Gegend, das bist eigentlich du. Da sehe ich dich.
Oder so ein so mit hier Platte hinten.
Genau.
Also hier so, so ein
Pickup.
Van, Pickup-Truck.
Ja, so ein Pickup. Also, wobei, die Pickup ist so uncool. Ich sehe diese Jeep Renegade, welchen Film?
Land Rover.
Oder Land Rover ist auch noch gut. Ja. Ja, gut. Aber das ist ja schon wieder sozusagen Lord, dem das Grundstück gehört.
Mhm.
Aber du bist ja so...
Der so verschlampte Schuhe hat, die noch an diesem Gitter abgetreten
werden.
Genau. Mit der Barbour-Jacke und dann Kofferraum auf und dann springen da so 2 Weimaraner raus.
Richtig, das wäre Land Rover.
Ja, aber so die Knarre geputzt.
Ich sehe dich, wie gesagt, immer im Renegade mit so einem Überrollbügel, wo man auch das Surfbrett befestigen kann.
Ach, sowas.
So einen.
Ah, ja.
Da sehe ich dich.
Wir reden gerade darüber, dass wir auch viele weibliche Zuhörerinnen haben.
Ja.
Das Klischee, dass Frauen ein komplett zugemülltes Auto haben. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
Das ist interessant. Ist das Frauen? Ich dachte Männer.
Männer haben zugemüllte Wohnungen und ein blitzsauberes Auto.
Ach, krass.
Frauen haben eine blitzsaubere Wohnung und ein komplett zugemülltes Auto. So das Klischee.
Ja.
Was sich in meinem Leben
nicht wiederfindet.
Komplett widerspiegelt.
Wirklich?
100%.
Tatsächlich?
Ja. Das Auto sieht aus wie ein Haufen. Das ist wirklich, da liegen.
Bei ihr?
Da liegen Bonbons, gekaute Bonbons rum.
Tampons.
Quittungen. Wirklich.
Alles.
Nee, alle Freundinnen,
also bei mir ist das Auto, ich neige tatsächlich auch so, das Auto dann innentechnisch nicht so viel zu pflegen. Ich fahre dann tatsächlich ja gerne mal durch die Waschanlage und dann sieht es außen schön aus, dann ist wieder alles cool.
Ja.
Und dann denke ich jedes Mal, wenn ich es von außen gewaschen habe, Alter, du kannst ja wenigstens mal die Matten unten hier, den Müll raus.
So, aber der dann, Müll ist, wir sind doch so, dass Müll einfach direkt mit rausgenommen wird.
Oder? Stimmt, das mache ich schon.
Ja, ich
aber
auch.
Nur aus der Mittelkonsole. Also sowas, alles, was ich in der Mittelkonsole habe, nehme ich immer direkt wieder mit raus.
Also da so eine alte, so eine Müller-Buttermilch irgendwie noch in der...
Nee, da hast du recht. Nee, das nicht. Aber ich habe ja immer sozusagen Klamotten noch immer einmal extra dabei. Die liegen irgendwie auf der Rückbank. Dann irgendwelche entweder Plakate oder Flyer und so weiter. Das liegt ja immer alles irgendwie
im Auto. Politische.
Ja, genau. Ja.
God hates fags.
Gegen E-Autos.
Ja.
Das habe ich immer dabei so. Nee, also ich habe schon, aber meine Bude ist auch relativ, aber die mache ich nicht selber sauber, das muss man fairerweise sagen.
Das ist natürlich, ich bin nicht derjenige, der die Bude aufräumt, das muss man.
Aber du magst eine saubere Bude.
Ich mag eine saubere Bude schon.
Das ist schon mal gut.
Ich habe mal das Auto meiner Eltern da, Tür auf und wir haben so rumgealbert, meine betrunkenen Kumpels und ich wieder Fahrer und die waren noch nicht alle drin und ich bin schon rückwärts gefahren. Tür war noch auf, da war ein Pöller und die Tür drehte sich in die andere
Richtung
auf. So. Oh Gott, Tür wieder zugehauen, eierte, luftig total. Kriegst du nicht wegdiskutiert. Musste man beichten. Das hat sich dann ganz gut gedeckt, weil mein Vater ein und das muss man wirklich sagen, ich finde ein faszinierendes Theaterprojekt hatte vor 20 Jahren. Und zwar hat er eine Theatershow konzipiert, die heißt Die Hochzeit auf Rheinisch. Und die Idee war, weil der hat immer gesagt, ich würde gerne mal eine Show machen, wo Dinner, Theater, alles in einem ist.
Ja.
Und dann hat er gesagt, er hat eine Hochzeit geschrieben und dass die Zuschauer kamen in den Saal und wurden zur Hochzeitsbelegschaft. Dann warst du dann, zack, hast du direkt, die wurdest, ach hallo, du bist der Onkel Jürgen, zack, Steckbrief, alles. Du sitzt hier am Tisch sowieso und hier die Tante und hier die Jungs vom Ruderverein, ihr sitzt alle da.
Wie lustig.
Du wurdest interaktiv mit in dieses Theaterstück eingebaut und die Hochzeitsgesellschaft, und das war natürlich ein Theater, das ist alles schief gegangen und dann doch Happy End. Und dann am Ende war es Party, also es war ein Theaterstück, es war Essen, das Essen war quasi mit drin und hinten eine Party. Und
geile Idee.
Bis heute geniales Ding, die Hochzeit auf Rheinisch, ne? Köln, Düsseldorfer Ehestress und durch die geografische Rivalität war natürlich Ärger vorprogrammiert. Und so kam es, dass ich das Auto meines Vaters zerdepperte und er sagte, du, passt ganz gut, weil cool hast du eh keine. Der Düsseldorfer Bräutigam ist hat gerade irgendein Engagement bekommen. Du machst jetzt 10 Shows. Und ich war Anfang 20 und habe quasi den kaputten Wagen meiner Eltern durch umsonst Spielen von 10 Shows dieser Show und war Düsseldorfer Bankierssohn, der geheiratet hat. Und das war auch eine sehr spannende Erfahrung, so quasi
abzuarbeiten.
Abzuarbeiten. Das ist richtig Familienbetrieb.
Ja gut, das ist ja bei euch eh so. Ne?
Und weißt du, wer in dieser Show auch eine Rolle hatte?
Nee.
Als schnöseliger Sohn? Sebastian Puffpaff.
Wahnsinn. Ja. Schon mit der G-Figur?
Mit der G-Frisur und allem. Auch mit Anzug und so. Und der war auch Teil dieser Produktion.
Hat er abgelehnt alles? Macht er nicht mehr?
Was jetzt?
Geht die Haare nicht mehr?
Ah ja.
Anzug gibt's nicht mehr?
Stimmt.
Hat er im großen Interview gesagt, dass er auch ganz froh ist, dass das vorbei ist.
Die Zwänge des Kabaretts quasi, die optischen Zwänge.
Hätte ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, er liebt das.
Tja.
So kann man sich täuschen.
Was fährt er für ein Auto?
Der fährt, lustig, dass du fragst, Puffpuff, beste Geschichte überhaupt. Als du noch getourt bist und so weiter. Meine schlimmste AMG-Phase. Ich also den absurdesten, weiß ich nicht, 510 V8 AMG C-Klasse. Tiefer, breiter, Fahrt im Tanken, vor die Super Plus-Säule.
Ja.
Steht neben mir ein Familien-Van, nicht ein Van, also ein
Charan oder sowas.
Nee, ein, wie sagt man hier, so ein Wohnmobil-Ding.
Ach guck, so einer. So
mit Aufsatz, also so ein, also nicht kein richtiger, sondern eigentlich einer, der mal ein Van war, wo einer gesagt hat, na, vielleicht habe ich ein bisschen Geld, baue ich jetzt noch ein Wohnmobil oben drauf. Und daneben steht so ein Typ, wäscht die Scheiben und denkt, das sieht aus wie Puffpuff als Penner. Und dann steige ich aus, fange an zu tanken, guckst du da hinten, das ist Puffpuff. Und dann quatsche ich ihn und sag mal, Sebastian. Und er so, Ingmar. Und wir gucken uns so beide an, gucken so auf die Autos und sagen, wie unterschiedlich ein Leben sein kann.
Und dann beide in andere Richtungen.
Das war sehr, sehr lustig. Wir mussten beide sehr, sehr lachen und so. Der hat zum Beispiel auch eigentlich so sein inneres Kind sagt auch, ich will auch so ein Auto fahren.
Ja.
Aber
die echten Kinder sagen was anderes.
Die echten Kinder sagen, nee, das kannst du vergessen. So, und das ist ja, was ich mir im Prinzip einfach erspart habe. Das ist schon, das war super lustig. Also, und an der Tanke erlebt man ja auch wirklich tolle Sachen, muss ich sagen. Also da gibt's ja auch, gerade wenn du nachts irgendwo an Tankstellen fährst und irgendwie auffällige Autos hast, dann weiß man nicht genau, kommt jetzt einer, weil er die Karre klauen will? Oder aber bewundert er dein Auto gerade? So Truckerfahrer, die dann nachts 2:30 auf der Tanke irgendwie Fotos machen.
Das ist doch die neue.
Das ist mir noch nie passiert. Das ist der neue C-AMG, ne? Ja, ist er. Oh, geil. Sowas mag ich.
So Autofans.
Ja, da kommst du in die Gespräche und so. Und kannst du mal aufmachen vorne? Dann mach ich vorne auf, weil ist ja der Motor ist ja handgearbeitet. Ja. Da ist ja eine Plakette mit dem Namen drauf von dem Typen, der den gebaut hat. Dann guckt er, wer das ist, macht ein Foto. Das ist doch nicht mein Cousin. Und denkst du, hast du jetzt gesagt, ich habe den Motor von deinem Cousin? Ja, das wäre jetzt das Finale gewesen.
Weil der den dann gebaut hat.
Ja.
Im Werk.
Ja. Die setzen die zusammen. In 45 Minuten baut man einen V8-Motor zusammen bei Benz. Ich habe immer gedacht, das dauert irgendwie den ganzen Tag oder sowas.
Sind diese Werke eigentlich, werden die noch in Deutschland gebaut?
Mhm. Ja, ne?
Ja. Bei VW natürlich in Wolfsburg werden die da gebaut.
Also es kommt ein bisschen darauf an, welches Modell ist und so weiter. Ja. Aber die AMG-Autos, sozusagen die Sportautos von Benz da, die bauen die Motoren mit den Plaketten drauf, die setzen sie ja im Sindelfingen da zusammen irgendwo.
Mit dem Tesla,
Falterbach, was rede ich denn Sindelfingen?
Mit dem Tesla kann man furzen.
Ja, ein Tesla kann ich nicht ernst nehmen. Das ist alles, das weiß ist Spielzeug, ich nicht. Ne? Es ist nicht, das ist für mich.
Statt hupen kannst du furzen.
Ja, es ist so, weiß ich nicht. Es ist alles so.
Das ist auch, ein bisschen Majestätsbeleidigung, oder?
Ist so.
Das ist so Elon Musk, der so.
Kann ich dir genau sagen, ich war total neugierig darauf, als die kamen und so weiter.
Ja.
2018 habe ich Tesla Testfahrt gemacht. Zu der Zeitpunkt, selber Zeitpunkt, als ich diesen AMG gefahren bin von Benz. Bin ich also mit diesem AMG, mit diesem Monster zu Tesla gefahren und habe mich schon geguckt, was ist denn jetzt los? Und ich habe, ich will das ausprobieren, will das fahren und so. Ja, dann habe ich irgendwie mit denen da irgendwie rumgekaspert und so weiter. Dann haben sie gesagt, okay, wir geben dir für 3 Tage, also am Wochenende, einen Tesla zum Ausprobieren. Kannst du mal Tesla fahren und danach kannst du entscheiden, ob du dir vorstellen kannst, einen zu nehmen oder nicht. bin also mit diesem, ich steige also von meinem Shisha-Bar-Mobil rüber in diesen Tesla, schon beim Tür zu machen, das ist absurd eigentlich, aber das Tür zu machen signalisiert mir.
Das ist ja eine Riesenwissenschaft. Es gibt Ingenieure, die nichts anderes machen, als das Geräusch
ja,
des Tür-Zumachens in deutschen Autos so optimieren, dass es so geil klingt, dass die Satisfaction quasi ist, dass man sich beim Tür-Zumachen schon darauf freut, die Tür wieder aufmachen zu können.
Und so ist das tatsächlich. Du steigst in diesen verdammten Benz ein, machst die Tür zu und denkst so, ah. Drückst dann auf den Stopp, auf den Knopf für den Motor mal so. Und dann hast du sozusagen konsequent das Gefühl, du wirst den ganzen Tag von einem Motorboot verfolgt.
Das ist eine Sinfonie.
Ja. So, und ich stelle in diesen Tesla und diese macht die Tür zu und dann macht so klick, so eine komischen.
Ja, na ja.
Und dann sitze ich da und denke so, das ist Ikea und habe schon gar keine Lust mehr zu fahren. Und dann fahre ich damit eine Stunde und stelle fest, das ist ganz geil, es geht gut ab, ne? So Strom schiebt ja ordentlich, wenn du drauf drückst und so. Aber ich höre nichts, es macht nichts. Ich fahre noch eine Stunde und erwische mich dabei, wie ich anfange, nach meinem Handy zu suchen am Lenkrad, wo ich normalerweise nie mache, weil ich Auto fahre, ich Auto. Und dann bin ich nach knapp 3 Stunden bin ich zurückgefahren zu dem Typen und habe gesagt, ich weiß jetzt, wie es sich anfühlt, ich denke, das ist nichts für mich. Was fehlt Ihnen denn? Und dann habe ich zu ihm gesagt, kommen Sie mal mit. Und dann ist er gekommen zu mir, dann sind wir in AMG eingestiegen, habe ich die Tür aufgelassen, habe da auf der drauf gemacht, das. Und er guckt mich an und sagt, ja, das kann ich schon verstehen.
Und das Geile ist, man könnte es ja einfach künstlich drunter legen.
Es kommt ja, das machen ganz viele.
Ja, kannst ja die Motorengeräusche.
Hyundai hat damit jetzt gerade angefangen. Hyundai hat angefangen, in dem Ioniq 5 Elektroauto nicht nur den Motorsound, es wird auch eine komplette Schaltanlage simuliert. Du brauchst ja keine Schaltung bei E. Aber so, das macht, Schaltwippen hast du da drinnen und du drückst und machst dann so Schaltvorgänge.
Das ist wie so ein Videospiel. Das ist ja wie so die Sojawurst. Ne?
Also sagt, ja,
es soll sich so anfühlen, es soll so aussehen, aber bitte.
Ich sag mal so, wenn das Leute hilft, sich dafür zu entscheiden und man sagt, dann kann ich so ein Auto fahren. Bitteschön, als Option.
Also Autotalk hiermit beendet.
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja einen Auto-Influencer, oder also einen, von dem ich...
JP Kramer.
Genau, von dem ich sage, der wäre eigentlich gehört ja eigentlich in unsere Gang, ne?
JP Kramer, cooler Typ.
JP ist definitiv eigentlich auch Comedian.
Ja, sehr witzig.
Ja, sehr lustiger Typ und so. Ich habe irgendwann mal irgendeinen Piloten... Und
Panayota.
Panayota ist, weiß ich nicht, da bin ich manchmal ein bisschen... Aber, ja, sagst du?
Ich habe die, glaube ich, noch nie kennengelernt, aber was man so... Ist doch cool.
Ja, nein, ja. Da gibt's ja viele. Also Malmedy gibt's ja auch noch und so weiter. Qualmedy, ja, also T-Shirts mit Qualmedy hat er dann.
Okay.
Malmedy, der immer sehr hysterisch lacht, wenn er sehr schnell auf Autobahnen fährt und so weiter. Also da ist auch eine wahnsinnige Bubble mit wahnsinnigen Reichweiten und wahnsinnig viel Geld drin. So unglaublich. Also JP macht ja unfassbar Knete.
Ja. So. Auto ist immer noch ein geiler Markt.
Ja, ja, ja.
So, Verbesserung der Welt. Ich bin für autofreie Innenstädte.
Ach komm! Dann zieh doch nach Leipzig.
Gibt's das da?
Ne, in Leipzig Innenstadt. Das ist, guck mal, das ist etwas, was Leuten nicht bewusst ist. Alle haben hier ihren komischen Kampf mit Fahrradwege in der Innenstadt und so weiter. Die ostdeutschen, eigentlich fast alle größeren ostdeutschen Städte sind ja nach 1990 eigentlich erst wieder infrastrukturell aufgebaut worden. Die sind alle autofrei in.
Ja, ich finde das super.
Erfurt, Leipzig, stimmt. Dresden, selbst stimmt. Magdeburg teilweise. Ja. Die Zentren sind überall autofrei. Das war von vornherein so geplant und gebaut. Und es ist super für die Lebensqualität.
Ich finde autofreie Innenstädte fantastisch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn du in der Innenstadt wohnst, dass du gar kein Auto haben darfst. Beziehungsweise es gibt nur, weil wir benutzen nur ein Drittel der Autos. 2 Drittel der Autos stehen.
Ja, na und?
Und deswegen, Carsharing.
Ja, weil dieses Argument, also das damit hat mich ja noch nie überzeugt. Dein Fernseher steht auch 2 Drittel des Tages und macht nichts. Den gibst du ja dann auch nicht den Nachbarn.
Ja, ja, aber der Fernseher kann sich auch nicht bewegen.
Natürlich, kannst ihn tragen. Von Wohnung zu Wohnung tragen. Also weiß ich nicht, ich will ja ein Auto für mich haben, da will ich ja nicht, dass irgendwie anderes da in meinen Sitz furzt. Keine Ahnung. Das finde ich schwierig. Da bin ich raus. Aber Innenstädte ohne Autos wäre ich dabei. Finde ich okay.
Gut.
Ja, finde ich gut.
Dass man dann irgendwie im Außenbezirk da große Parkplätze hat, Ikea.
Ich glaube, das ist alles nur eine, das ist, glaube ich, einfach nur eine Infrastrukturfrage.
Ja.
Das kann man, glaube ich, mit schlauer Infrastruktur kann man das regeln.
Das wäre super. Das Stadtbild wäre toll. Und irgendein Comedian hat das mal gesagt, dass so, also guck dir mal die Spielplätze an in Innenstädten, da sind Zäune drumrum, weil die Autos wichtiger sind als die Kinder, die da drin spielen. Was für eine komische Prioritisierung von der Innenstadt.
Ja, da ist natürlich.
Alter, Zäune weg,
ja,
komplette Innenstadt frei.
Ja.
keine Autos, das wäre toll. Vielleicht gibt es dann irgend so ein Uber, das Uber oder Taxi, dass das erlaubt ist, dass es trotzdem die Fortbewegung auch über Straßen
muss gibt. Muss ja auch. Ich meine, du hast ja das Problem, dass so eine Stadt wie Berlin hat ja keine einzelne Innenstadt. Ja. Also da würde das so nicht funktionieren.
Ja, stimmt.
Also du kriegst sozusagen, das Infrastruktursystem funktioniert so nicht, aber dass man das streckenweise oder so Kiezabschnittsweise macht, spricht ja nichts dagegen.
In so einer Stadt wie Amsterdam auch
genau. Genial. Ja. Da geht das, genau. Und da hast du auch ein Zentrum sozusagen und das ist auch alles so geplant und gebaut und einfach ein guter Beweis, dass das geht. Also es gibt schon Städte in Deutschland, in denen das sehr, sehr gut funktionieren würde.
Also Autos emotionalisiert die Menschen, im Guten so wie im Schlechten. Mich emotionalisiert es überhaupt nicht. Mir sind Autos komplett egal.
Und da, um das was zu sagen, ich glaube ja, dass diese ganze, wir haben kein Tempolimit-Diskussion in Deutschland, dass das ja auch dazu geführt hat, dass unsere Autos so gut können. Sind. Weil unsere Autos das können müssen.
Ja.
Weil klar ist, wenn ich einen BMW kaufe, wo drauf steht, der fährt 250, dann kann ich das selber überprüfen. Das ist ja für den Amerikaner
völlig egal.
Ob da bei Chevrolet drauf steht 250, das ist ja wurscht, weil da kommt er eh nicht hin. Ja. So, aber der Deutsche nimmt einen BMW und geht ans Limit und will dann das Gefühl haben, das Auto ist immer noch so gut wie bei 120. Und deswegen sind unsere Autos so gut.
Und wir auch so geil.
So. Wir sind die besten Autofahrer der Welt.
Wir sind Grenzgänger.
Wir sind Grenzgänger und besten Autofahrer der Welt. Ja. Wir können einfach mit diesen Tempos umgehen.
Ja, haben wir das Autothema abgehakt. Sehr gut. Was stellst du mir für eine Frage?
Ich sag's einfach, pass auf. Die Frage, die im Raum schwebt, die ich dir heute weitergebe, warum ist eigentlich alles so problematisch geworden?
Mit dem Fokus auf das Wort problematisch?
Mit dem Fokus auf das Wort problematisch in wirklich allen möglichen Dimensionen.
Ich glaube, das ist ein Produkt von einer großen unproblematischen Zeit. Also je unproblematischer alles wird, desto mehr fängt man an, Probleme zu suchen und sie selber zu kreieren und dann wird. Und also wenn man jetzt dieses Wort ja auch, das ist ja ein bisschen so ein Modewort, ne? Also das finde ich
ist total problematisch. Also es ist unfassbar in der Verwendung, dass jeder Tweet, der irgendjemand nicht gefällt, jede also
in
Äußerung.
In der medialen Abbildung ist sehr präsent. Und ich glaube, da sind wir ja auch schon beim Thema. Das ist halt auch Content. Ne?
Ja.
Also wenn du etwas problematisierst, dann ist das einfach ein Thema, was du selber kreierst. Und indem du das dann selber problematisch nennst, steilst du einfach deine eigene These an, in der Hoffnung, dass es Reichweiten abwirft. Also es ist einfach Content.
Ja, aber die
Problematisierung der Welt und das mediale Abbilden davon ist nichts anderes als Content.
Aber dass man immer sagt, das ist jetzt aber problematisch, was der, die sagt, denkt, äußert, soll mir ja immer ignorieren, dass die Meinung, die der hat oder die Aussage, die er trifft, in irgendeiner Form ein Problem ist. Und ich frage mich halt, was soll denn dieses Problem sein, wenn jemand seine Meinung, seine Ansicht sagt?
Ja, wenn man jetzt über Remigration spricht, dann gibt's genug Gründe, warum das eine problematische Meinung und Haltung sein könnte. Da kann man an dieser Stelle auch nochmal an den von uns produzierten Kurzfilm Oma, was war nochmal dieses Deutschland von Andreas O. Loff und weiteren Kollegen. Christian Suhr hat, glaube ich, auch mitgeschrieben.
Fun Fact wurde auf meinem TikTok gelöscht.
There we go.
Ja.
Oh.
Ja, mit der Begründung. Ich gar nicht aus dem Kopf. Das ist so wirr, dass ich überhaupt nicht verstehe, was mir
also es geht darum, ein Zukunftsszenario zu skizzieren, wenn die Remigration und die in dem Film genannten Blauen an die Macht kommen würden, was das denn im Jahr 2060 für Spätfolgen für Deutschland hätte. Und es ist ein KI-generierter Film, der echt spannend ist und für Furore sorgt und sogar jetzt auf irgendwas TikTok gelöscht wurde mit folgender Begründung. Was haben die Chinesen dagegen? Entfernt wegen Integrität und Authentizität.
Was ist das für ein Löschgrund? Müsste man die nicht direkt verklagen? Das ist doch totale Willkür.
Das ist nicht integer und nicht authentisch?
Das ist KI. Ja, das habe ich ja extra angegeben. Ich habe es extra und angegeben vom Creator als KI generiert gekennzeichnet. Weil ich hier nicht dumm bin, habe ich gesagt, okay, gebe ich direkt an, dass das ein KI generierter Film ist. Aber was ist denn bitte schön das für eine Kritik? Wir finden, das ist nicht authentisch, das passt nicht zu dir, Ingmar.
Und TikTok ist ja eine wahnsinnig authentische Plattform.
Ich wollte gerade sagen, was ist das? Also, und dann löschen wir das. Das ist einfach Willkür. Faschismus, das ist Faschismus. So, jetzt habe ich mal gesagt. Problematisch, TikTok.
Das ist schon problematisch. Also, das finde ich jetzt auch nicht unproblematisch, dass das. Findest du es problematisch, dass Olaf Scholz jetzt auf TikTok voll Gas gibt? So ein Jahr vor der Wahl?
Nö, finde ich nicht unproblematisch. Ich fand es eher problematisch, dass die AfD die einzigen waren, die da auch vertreten waren irgendwie. Das fand ich problematisch. Ja. Guck mal, jetzt hängen wir in dieser problematischen Falle drin, ne?
Naja, weil im Grunde, ich hab's auch im Programm drin. Du kannst jeden problematisieren, indem du einfach das Licht von einem anderen Winkel drauf scheinst.
Ja.
Ich habe das mit der Popsängern, sage ich, kann jeden Popsänger sofort problematisieren. Songs, die wir alle kennen und lieben. Ich weiß es nicht, aber ich frage es mich schon, wie hast du mich gefunden? Wie geht's weiter? Einer von 80 Millionen.
Ja.
Song von Max Giesinger. Finde ich super problematisch, dass für Max Giesinger für eine Beziehung nur deutsche StaatsbürgerInnen in Frage kommen.
Sehr gut, sehr gut.
Wir sind 8 Milliarden Menschen auf der Welt, aber für ihn kommen rein nur Deutsche in Frage. Was ein Rassist. Max Giesinger gehört gecancelt. Und,
problematischer Typ.
Ja.
Grüße.
Revolverheld, absolute Klimasünde. Ich lasse für dich das Licht an, obwohl es mir zu hell ist. Mach das Scheißlicht aus, wir haben nur eine Erde. True. Zack, gecancelt. True. So einfach geht das.
Stimmt. Und dieses... Aber diese problematisch ist sozusagen als Begrifflichkeit so ein Trendbegriff wie toxisch oder Trigger. Das spielt in der Liga, ne? Das sind so Schlagwörter, die benutzt werden, wenn man eigentlich gerade kein Argument hat.
Ja, ich glaube, gibt's da eigentlich einen Fachbegriff für, sind das Buttons oder wie heißt das? Es gibt doch so einen Fachbegriff dafür, wenn man so Pseudo,
Susi.
Es gibt auch rhetorische Buttons, dass man so pseudomäßig die Diskussion dann für beendet erklärt, indem man einfach sagt, das ist aber problematisch, das ist aber AfD-Sprech, das ist aber toxisch, das ist aber...
Totschlagargument, haben wir früher gesagt.
Ja.
Ich finde nichts zu Buttons in Diskussionen, habe auch wirklich noch nie davon gehört. Tut mir leid, Luke, vielleicht ist das auch nur bei dir im Kopf.
Ja, also ich glaube, es ist Rhetorik.
Natürlich ist es Rhetorik, deswegen ist sie eigentlich auch so spannend, weil man, deswegen habe ich das gesagt, wir lassen mal jetzt sozusagen diskriminierende Äußerungen und so weiter, ist klar, die sind problematisch, aber wenn du zum Beispiel sagst, ich finde Let's Dance unwürdig und dann ist die Reaktion da drauf, Alter, das finde ich problematisch. Was der da sagt. Und warum, was ist denn da? Wo liegt denn jetzt das Problem in dieser Meinungsäußerung? Natürlich kann ich sagen, ich finde das scheiße, ich finde das doof, was der da sagt.
Und ich finde es auch nicht mal scheiße, das wird immer aus dem Kontext gezogen. Ich finde das letztens ist eine tolle Show. Ich habe einfach gesagt, ja, egal. Ich will mich nicht rechtfertigen.
Doch, rechtfertige ruhig. Nein, es geht auch gar nicht um die faktische Aussage, sondern es geht darum, dass man diese Aussage problematisiert. Weil welche Gefahr liegt denn in dieser Aussage?
Überhaupt keine.
Gar keine.
Aber ich finde, das gehört ja auch zur freien Meinungsäußerung und zum demokratischen Spektrum dazu, dass man, weißt du, man kann alles sagen. Und dann kann man auch sagen, dass man Dinge problematisch findet. Ich glaube, die Bewertung dieser Aussage ist das Problem. Man kann alles problematisieren und sagen, ey, das finde ich problematisch. Ja, mach das doch. Aber es ist nicht das K.O.-Kriterium, für das du es hältst.
Aber das Problem ist doch, es geht ja nicht darum, dass man nicht seine Meinung sagen kann. Oder, also... Meinungsfreiheit bedeutet ja auch nicht Konsequenzenfreiheit. Ne? Man muss damit leben, dass jemand anderes auch seine Meinung sagt. Das finde ich ja okay. Aber ich vermute halt, dass in dieser Problematisierung, indem man sagt, das ist problematisch, wird mir suggeriert, dass diese Meinung weg soll, dass das nicht gesagt werden darf, weil es könnte zu einem Problem führen.
Ja.
Und wenn ich das als erstes versuche, Leuten zu suggerieren, dann will ich ja gar keinen Diskurs führen. Ich will ja gar nicht darüber sprechen, warum letztendlich unwürdig ist oder nicht unwürdig ist, sondern ich will einfach nur, dass du das nicht sagen kannst, weil ich Leuten suggeriere, das ist ein Problem, was du da tust.
Und dann ist nicht nur die Aussage ein Problem, sondern der Mensch an sich ist ein ganzes Problem und der muss weg. Also es begünstigt schon faschistoide Strukturen?
Nein, es unterdrückt auf alle Fälle Diskurs.
Ja.
Und es endet dann immer in Diskursschlachten, weil natürlich Leute sofort anfangen, sich dann zu wehren, wenn sie das Gefühl haben, dass genau das Ziel ist, wenn das problematisiert wird. Dann kommt Reaktanz dazu, ne? Und Leute gehen sozusagen in die Gegenhaltung aus Prinzip, um dagegen zu stehen. Und dann hast du eben das, was passiert. Du hast diese ewigen Diskursschlachten online, die im Prinzip ja aber nichts bewirken, die auch keinerlei Folge haben und für Realität.
Aber emotionalisieren dich so Online-Realitäten? Also ich meine, weil das ist ja ein oft angeführtes Argument von dir, dass du sagst, ja, das wird dann online, sieht das dann so aus und dann bekriegen die sich da. Und ich bin mittlerweile so, dass vielleicht ist das auch meine ansteigende Boomerhaftigkeit, dass ich einfach sage, who cares? Also dann...
Ja,
also was sind die realen Konsequenzen?
Richtig. Und die sind natürlich oft andere als die diskutiert werden.
Komplett. So,
ja.
Also ich glaube, die meisten Menschen sind relativ gut darin, eine radikale Meinung von einer unradikalen Meinung oder einer sachlichen lösungsorientierten Meinung zu unterschätzen, ne? Unterscheiden.
Unterscheiden, ja. Das glaube ich auch. Und was halt ganz oft auch noch der Fall ist, was ich halt festgestellt habe in den letzten Monaten, ist, ich weiß nicht, ob mich das beruhigt oder ob das vielleicht auch beunruhigend ist, dass Leute, die ich jetzt gar nicht zu irgendeiner Form von radikalen Spektrum zuordnen würde, dass die aber andere Leute, die definitiv radikal sind, teilen oder kommentieren. Also die verhelfen denen zur Reichweite und sind irgendwie Teil deren Radikalisierung. Sie selber sind aber nicht radikal.
Das stimmt. Ja, und aber das, da geht es ja darum, weil eine Masse sich schon um diese radikale Meinung gebildet hat und dann kann man sich als reichweitenstarker Mensch mit dieser Sache gemein machen, um diese Leute auch abzugrasen. Ne? Also aber man stellt sich quasi so schattenmäßig zu einer Gruppe und sagt, ich bin übrigens auch dabei, wenn ihr jetzt hier meinen Shit auch noch supportet.
Aber meinst du nicht, dass es auch so eine Form von Stellvertreter-Radikalisierung ist? Also dass ich sozusagen ganz normal mein 24-7-Life weiterleben kann und mich im Alltag dann gar nicht mehr damit beschäftigen muss, dass das ja eigentlich alles scheiße ist, wie es läuft, weil da ist ja einer, der regt sich immer auf und der hat auch für sich so schon herausgefunden, wer es sind. Schuld ist, die Amerikaner oder die Juden oder weiß ich was.
Ja, und dann, wenn ich eine Story teile, dann reicht
genau,
das. Ja.
Genau, dann bin ich ja irgendwie, das ist so wie so ein Ablasshandel für meine Wut, weißt du? Und das heißt, dann muss ich nicht selber losgehen und anfangen, weiß ich nicht, Bomben zu basteln oder Leute zu erschießen und so weiter, weil das wird irgendwann der machen.
Ich glaube, die Sache, die da drunter steht, ist Menschen, die von sich dauernd behaupten, auf der richtigen Seite zu stehen, sind die, die man eigentlich wirklich hinterfragen muss. Ne? Also die dauernd mit dem Finger auf andere zeigen, sich moralisch überhöhen, andere problematisieren, sind eigentlich die, wo man mal wirklich nachgucken kann, weil das sind Leute, die mit Lautstärke einfach ablenken. Und das sind dann für mich eigentlich immer nur so invertierte Trumps. Weil Trump macht ja eigentlich genau das Gleiche. Exakt. Der hat das mit der Aufmerksamkeitsökonomie und dieses mediale Spiel einfach durchgezockt.
Exakt.
Und es gibt Leute, die sich exakt gleich an Mechanismen bedienen, nur halt auf der anderen Seite.
Auf der anderen Seite sich verorten.
Und ich glaube, wir müssen halt dahin kommen, dass uns das als Großteil absolut scheißegal ist. Mein Pamphlet ist XXM. Lass uns radikale Mitte sein. Radikal mittig. Und was kann das, was bedeutet radikale Mitte? Radikale Mitte heißt beim Gendern, mach wie du willst. Ja. Mir ist es egal, ob du das machst. Wenn du zu mir kommst und sagst, kannst du mich bitte so und so ansprechen, dann werde ich das versuchen umzusetzen, weil ich spüre, dass dir das wichtig ist. Und dann mach es, aber bitte erwarte nicht von mir, dass ich 24 Stunden an meinem Tag jetzt immer Gender in dem Gedanken, dass irgendjemand da sein könnte, der sich dadurch nicht oder doch angesprochen fühlt.
Ja.
Mitte. Ja. XXM. Ich mache alles, damit ich Teil einer funktionierenden, gesunden Gesellschaft bin und werde versuchen, darauf zu achten, aber bitte reiß mir nicht in den Kopf, wenn es nicht funktioniert.
Ja, aber lass uns, genau, nimm doch den Punkt mal, weil das ist doch gerade das Spannende. Weil wenn du dann sagst, ich gender nicht, dann kommt dir sofort wieder das ist aber problematisch dazu, weil das wird dir dann suggeriert. Das ist problematisch und wenn es problematisch ist, beschiebt man dich sozusagen sofort zu einer Gruppe, die ein Problem ist.
Ja, aber von Menschen, deren Meinung vielleicht auch gar nicht so wichtig, also wenn dann irgendjemand kommt und sagt, und ich habe sehr viel Erfahrung in diesem Gebiet von Menschen,
das ist aus mir, spannend.
So du bist jetzt das und ich sehe dann, ey, wenn ich das für dich bin, dann viel Spaß, wenn das dein Leben ist, wenn deine Lebensrealität ist, Menschen, die du nicht kennst, zu irgendwas zu machen,
und
damit du irgendein cooles, besseres Gefühl für dein Leben hast und so eine Pseudo-Leute hinter dich versammelt. Ey, viel Spaß, mach! Alles geil, die Welt ist groß und bunt genug. Mach dein Ding, wenn du selber nicht checkst, dass das total echt faschistoid und problematisch ist.
Das ist
do your thing, ey.
Naja, es ist auf alle Fälle, also es ist Der blinde Fleck ist der Mangel an Selbstreflexion.
Yeah.
Also immer die Möglichkeit zu haben, sich hinzustellen und zu sagen, was ist, wenn ich mich irre? Weißt du?
Es gibt eine sehr schöne, ich glaube, ich habe das bei Lanz und Precht jüngst gehört, Grüße gehen dann raus. Wirklich, mir macht das immer Wahnsinn. Ich habe das Gefühl, ich sitze mit schlauen Menschen in einem Raum und finde es immer total cool. So, auch wenn ich dann so ein paar Sachen nicht verstehe, nicke ich trotzdem in einen
schön,
leeren Raum
schön, dass du das
hinein.
Gefühl heute nicht hast, Luke.
Habe ich verstanden. Ja, wir sind nur die Hauptschulversion davon. Also nennen wir das Kind beim Namen.
Ich fasse das hier, muss ich jede Woche zusammenfassen. Also
stimmt,
wir machen das hier.
Richard, wo erreiche ich gerade?
Sind wir übrigens für den Deutschen Podcastpreis nominiert?
Wer ist eigentlich nicht für den Deutschen Podcastpreis nominiert?
Wir.
Er ist zu kurz dabei.
Aber es gibt so eine...
sind die Neuen.
Es gibt so ein Buch und darüber sprechen die... mir hatte schon mal jemand dieses Buch empfohlen. Ich weiß nicht, wie es heißt. Susi wird es jetzt nennen.
Lieber Luke, das Buch heißt When Prophecy Fails von Henry W. Rieken, Leon Festinger und Stanley Schachter.
Und da geht es darum, was passiert, wenn Verschwörungstheorien nicht wahr werden. Also wenn irgendwie ein großes Szenario beschrieben wird, ja, und dann sagt, ah, am Tag X passiert Folgendes. Ja. Und wenn das dann nicht passiert, ist es in den seltensten Fällen, dass sich alle angucken und sagen, oh, haben wir nochmal Glück gehabt, ja, haben wir irgendwie Schwachsinn geglaubt, ja, lass uns irgendwie,
genau,
sondern man gräbt sich noch in ganz, genau, andere Fuchsbauten und, genau, versucht trotzdem irgendwie das hinzubauen. Also niemals den Fehler bei sich suchen, niemals sich selber zu hinterfragen. Und das ist ja leider in dieser problematischen Diskussion genau das Gleiche.
Ja, und aber das ist genau der Punkt. Also, dass man sozusagen die eigene Hybris hat oder nicht hat, dass man nicht in der Lage ist zu sagen, okay, ich habe mich geirrt, es tut mir leid, ich habe einen Fehler gemacht. Das wäre ja, da sind wir wieder, haben wir ja auch schon mal drüber geredet, das wäre ja sozusagen die Basis, dass man gesellschaftlich auch vorankommt, ist ja eigentlich, dass man sich gegenseitig verzeihen könnte.
Ja.
So. Also das geht ja jetzt auch um diese ganze, wenn ich sozusagen
Corona-Aufarbeitung, ja, genau das.
Und so weiter. Das, es bringt ja nichts, immer noch zu posten, Karl Lauterbach ist Nazi und Faschist, ja, oder weiß ich. Das ist einfach, das, da merkst du einfach, die Leute hängen in so, die hängen da fest. Die finden da auch so von alleine nicht so richtig raus. Und die große Frage, die ich mir ja auch immer stelle, ist, was kann man denn da machen? So, weil das ist ja wie bei allen psychologischen Dingen, nur, du kommst da nur raus oder du kommst nur weiter, wenn du von dir aus sagst,
genau,
ne, ich will, genau, und ich muss was ändern.
Deswegen lass sie.
Ja.
Lass, das heißt, das aber, ist nicht unser Problem. Menschen, die sich in irgendwas reinsteigern, nicht mein fucking Problem. Solange du jetzt nicht irgendwie mit einem Messer loslässt und Leute abstichst und ideologisch dann so eine, ja, Scheiße baust. Aber dann kommst du halt in den Knast.
Ja.
Fertig aus.
Ja.
Also ich glaube, dieses Versuchen, wir kriegen durch Digitalisierung so viel Meinung abgebildet, dass wir immer versuchen, einen Konsens zu kreieren. Und
ja,
das,
ja,
ist ja,
ja,
unmöglich.
Genau.
Und genau an dieser Unmöglichkeit des Konsens kreieren wir immer neuen Content, weil Leute miteinander streiten, die niemals auf eine Meinung haben werden.
Das stimmt. Und der blinde Fleck in dem Fall ist halt einfach Social Media und die damit Geld verdienen. Weil das ist ja, ja das, was dahinter liegt. Weil das System ist ja dazu da. Und es ist ja so ausgesteuert. Weil wenn man eben die Kachel nicht machen würde mit der, ich nehme es nochmal, Let's Dance, unwürdig, Luke, ja, ja, Mockridge gerade medial, ne? Who cares? Es gibt einfach gar keinen, es gibt ja gar, also was ist denn der andere Standpunkt?
Ich fand's, also dass das Nachrichtenwert ist, fand ja, ja, ich das natürlich, ich auch, ja, super spannend.
Das,
ne?
Das ist so, das ist ja nur ein Nachrichtenwert, weil du das gesagt hast.
Ja, ja.
Und weil man das isoliert benutzen kann.
Ja, aber das kann man ja mit all, jede Aussage, das ist, ich glaube, es gibt viele Podcasts, die sich auch genau darüber beschweren, dass man einfach lustig gemeinte, ja, Überspitzungen einfach abkapselt, die so nüchtern auch abdruckt und sagt, hier, das ist jetzt eine Haltung und einfach nur mit dem Ziel, irgendwie Traffic zu generieren. Das ist, glaube ich, einfach Teil des Spiels und wird dazu führen, und da sind wir ja leider schon, dass man immer weniger das glaubt, dass immer weniger an sich ranlässt und sagt, ja, ey, was da jetzt medial so gelabert wird. Ich habe da eine Nummer drüber in meinem Programm, dass ich sage, die Generation X ist eigentlich die entspanntesten. Die sind zwischen 40 und 60,
ja,
und denen ist alles scheißegal.
Ja.
Die sagen, ey, medial, progressive, hochgekochte Themen, schreit euch 3 Monate an, sagt mir, wie es ausgegangen ist. I don't give a fuck. Ich weiß, die Welt geht vor die Hunde, bis dahin bin ich eh weg. Ich fahre AIDA, fress Mad Eagle und
ja,
hab 3 Autos zu Hause stehen. I don't give a fuck. Und ich glaube, da in diese offenen Arme läuft man gerade wirklich rein, indem man ja, dieses Spiel einfach so hochjazzt, ne? Vielleicht müssen wir auch einfach nicht hingucken.
Ja, sich rausziehen ist, glaube ich, tatsächlich okay. Also sich, ja, ab und zu rausziehen, um auch seine eigenen Reserven zu schonen und nicht jede Diskussion mitmachen zu müssen, nur weil man die irgendwie wahrnimmt. So, das ist natürlich, das ist tatsächlich wichtig. Weil wir aber, das ist auch, weil wir ja alle gelernt haben, weggucken wäre sozusagen immer schon eine Form von Ignoranz und Mangel an Empathie. Aber das stimmt ja gar nicht. Also du kannst gar nicht die Masse an Informationen, die auf uns einprasselt, der Mensch ist nicht in der Lage, für jede dieser Informationen in irgendeiner Form gleichwertig Empathie aufzubringen.
Das also ist das du problematisch, dass das verlangt wird.
Ja, na, aber das ist sozusagen gesellschaftlicher Teil von Aufklärung, dass man erkennt, okay, wir leben in einer privilegierten Gesellschaft, also müssen wir uns auch damit beschäftigen, wie es denen geht, die nicht privilegiert sind. Nun gibt es aber wahnsinnig viele davon, Tag ein, Tag aus,
ja,
im eigenen Land, in anderen Ländern und so weiter. Und du kommst, allein wenn du überlegst, was jetzt wieder alles so los war, also dann fliegt der Iran irgendwelche Drohnen Richtung Israel, du gehst ins Bett mit dem Gefühl, morgen ist der dritte Weltkrieg, dann wirst du morgens früh wach und dann stellen sie halt fest, wir haben die Dinger alle abgeschossen, das ist eigentlich keine Ahnung, keiner ist so richtig angekommen. Und das ist ja, also das ist sozusagen in seiner Zuspitzung und dann in dem Relief ist das so, so in Anführungszeichen unbefriedigend.
Ja, ja, ja.
Also nicht, dass ich will, dass da ein Weltkrieg kommt, so, aber du hast hier, da werden Ängste getriggert, die deinen Kopf wach halten, mit denen du dich beschäftigst, die dafür sorgen, dass du scrollst und liest und kommentierst und likest und denkst, oh Gott, bah. Und dann ist aber eigentlich, klar, es ist scheiße, aber es ist aber eigentlich nichts passiert.
Und das wäre vor noch nicht allzu langer Zeit wäre das eine Meldung. Also ja, man würde am nächsten Morgen die Zeitung aufschließen und sagen, es sind 300 Drohnen losgeschickt worden, die sind aber abgefangen worden.
Iran hat versucht.
Ja.
Ja.
Boom.
Ja.
Dann sagt man, okay, interessant.
Ja.
Zu sagen, da kommt was. Ja. Eine Meldung, ein Tag, da ist was.
Das ist live dabei.
Jetzt. Es ist unterwegs.
Ja.
Doch nicht.
Ja.
Also du hast viermal Puls und einmal Relief und das ist...
aber das ist Symptom, das ist das.
Ja.
Ja. Ja.
Und dass man quasi jeden Aspekt einer Schlagzeile oder jeden Aspekt einer etwas Geschehenen zu einer medialen Meldung machen muss.
Ja, und deswegen, wir haben hier, das können wir eigentlich auch mal ein bisschen mehr machen, weil ich weiß ja, dass du auch ab und zu liest. Wir können ja ab und zu mal ein paar Bücher einfliegen, weil ein Kumpel von mir, Kai Lüftner, der hat ein Buch geschrieben, das den schönen Titel hat Durchhalten. Und da sind so 100 Tipps drin, wie man sozusagen mit diesen Zeiten und so weiter umgeht. Und da habe ich unter anderem auch ein Kapitel geschrieben mit der Überschrift Die Insel der Ignoranz.
Schön.
Dass wir alle uns eigentlich einen Ort schaffen müssen, an dem wir uns zurückziehen und in dem wir sozusagen unser eigentliches Leben einfach mal für eine Weile ignorieren. Für eine Weile, ja. Man muss wissen, dass es sozusagen abgeschlossener Zeitraum ist. Aber in diesem Zeitraum beschäftige ich mich nicht damit, was gerade los ist, wer wen angreift. Ich beschäftige mich nicht damit, was irgendeine E-Mail von mir noch will und so weiter, sondern ich bin raus.
Diese Insel heißt Fußballstadion für sehr viele Menschen.
Ja, das glaube ich. Also die Form von Eskapismus ist ja groß.
Ja.
So. Aber ich glaube, dass es einfach total essentiell wichtig ist, dass man sich bewusst macht, man hat immer noch die Macht, das auszuschalten.
Genau, wenn man sich mit zu viel problematischen Sachen umgibt, dann ist es problematisch für dein Seelenheil und für dich.
Ja.
Und deswegen, ein Vorschlag zur Verbesserung der Welt wäre...
Mehr Peter Lustig. Schalt ab.
Schalt ab.
Ne?
Sehr gut. Genau, was ihr jetzt auch mit diesem Podcast macht.
Reicht
einfach auch. Abschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Und auch nicht mit Böhmermann jetzt anfangen oder so.
Was hat der denn wieder gemacht?
Gar nichts, die sollen nur nicht gucken. Die sollen jetzt.
Ach so. Was hat der denn jetzt wieder
gemacht? Nein, nichts gemacht.
Ist das ein Bienenmann oder was? Nein.
Einfach nur, wenn sie jetzt hier abschalten, dann ist auch ganz Schluss.
Ja.
Nicht irgendwo was anderes dann gucken.
Ja, das ist cool. Das ist die strenge DDR-Mutti, so, die da noch durchkommt und sagt, jetzt hier keine Leselampe an. Du warst bei Lesen gerade. Ich lese aktuell den kleinen Hobbit.
Wirklich?
Ja, einfach mal ein kleines Abenteuer mal wieder machen. Habe ich in der Schulzeit gelesen, habe ich jetzt wieder ausgepackt. Das wollte ich jetzt zum Schluss nochmal droppen.
Ist das cool. Ist das so ein dickes Buch, dass man nicht mehr weiß, wie es funktioniert?
Keine Ahnung, wie dick das ist. Ich habe es auf dem Kindle.
Tschüss.
Tschüss.
Das eben Gehörte spiegelt ausschließlich die Privatmeinung der beiden Protagonisten wider. Genannte vermeintlich wissenschaftliche Fakten und Theorien sind wie immer schlampig zusammengegoogelt und haben keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wenn ihr Ideen zur Rettung der Welt habt oder tolle Fragen, die Luke und Ingmar in einer der nächsten Folgen besprechen sollen, dann schickt eine E-Mail an post@2life.club. Ich wiederhole, post@2life.club. Post wie Post, 2 wie die Ziffer nach 1 und Club mit C. 2 Live ist eine Produktion der Ponywurst Production. Redaktion und Moderation: Luke Mockridge und Ingmar Stadelmann. Produktion: Andreas Loff.